Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Zweites Spiel unter André Breitenreiter, zweiter Sieg für Hannover 96. Mit einem durchwachsenen 1:0 Sieg gegen den ersten FC Nürnberg erklimmt Hannover 96 vorerst die Tabellenspitze. Wie lange das hält und was gegen Nürnberg jetzt nicht ganz so gut war, darüber sprechen wir heute bei Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße den Lutze. Hallo Lutze.
Hallo Tobi.
Moin Moin. Hallo Hans.
Hallo Tobi, hallo Lutze.
Und hallo Tobi Krause von 96freunde.de. Moin.
Hallo Tobi, hallo Hans, hallo Lutze.
Ach, ganz fantastisch. Wir müssen vorweg sagen, wir sprechen bestimmt schon, eine Viertelstunde miteinander, sagen wir mal 10 Minuten, haben Elfmeter gesehen, die verschossen wurden, haben uns über ganz viele Sachen aufgeregt. Dementsprechend, die Stimmung ist gut. Seid ihr heiß, Jungs?
Total heiß. Das total heiß. Warum der Fürther, den er gerade nicht gemacht hat, meine Güte.
Ich
also den hätte wirklich meine Oma hätte den reingemacht.
Gieselmann war es, ja, sag es doch.
Ja, es war auch noch Gieselmann.
Fürchterlich.
Ja. Tja, der hat wohl noch eine Rechnung offen.
Schlimmer geht es nicht.
Nee, ärgerlich. Aber, und da sind wir dann auch gleich bei der Besonderheit dieser Woche, wir nehmen auf, während der 5 Zweitligaspiele, also es ist jetzt 18.10 Uhr, gleiches Halbzeit, das heißt, wir können dann mal eine Viertelstunde in Ruhe reden und dann haben wir die zweite Halbzeit komplett mit in dieser Sendung drin. Sollte es also zwischendurch Stöhnen, Jubel oder Ähnliches geben, es liegt an den parallel laufenden Konferenzbildern von Sky. Ich freue mich drauf. Könnte witzig werden, denn aktuell, wie gesagt, 1860 führt und führt nicht. Ach, den musste ich noch. So, Jungs, Nürnberg gestern. Zweites Spiel unter André Breitenreiter. Gleiche Aufstellung. Tobi, das hat wenig überrascht.
Ja, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Wir wollten ja eigentlich eine kleine Änderung, hatten wir uns drauf geeinigt, dass wir den Felix Klaus draußen lassen. Aber sonst überrascht hat es nicht. Und an sich war es ja auch dann nicht verkehrt, dass der Felix gespielt hat.
Er hat zumindest für eine sehr unterhaltsame Szene gesorgt, als er am Ball vorbeigekloppt hat.
Ja, aber er hat auch den Einwurf gemacht vor dem 1:0.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das war aber erst zweite Halbzeit. Lass mal über die erste Halbzeit sprechen. Ich musste nochmal, was habe ich denn gemacht? Ich habe, glaube ich, ein Bier geholt oder so. Und habe tatsächlich die ersten so und so viele Sekunden verpasst. Hans hat's gesehen und da legten sie los wie die Feuerwehr. Das war gar nicht so schlecht, die ersten Minuten. Da dachte ich, sie wollen direkt ein Tor schießen, Sack zumachen und hier das Spiel auf dem Dienstagabend nach Hause schaukeln. Oder wie war das, Hans?
Ja, also da hatte man gleich das Gefühl, so okay, hier geht heute was, mindestens 2:0, wenn nicht sogar noch mehr Tore. Es war eigentlich nach den ersten 10 Minuten, dachte ich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis da das Tor fällt. Und dann aus mir unerfindlichen Gründen sind wir nicht mehr durchgekommen dann. Also ich würde sagen, nach einer Viertelstunde war dann dieses Feuer irgendwie erloschen.
Mhm. Lutz, hast du das auch so gesehen?
Ja, die ersten Minuten waren wirklich, also es schien so der Plan zu sein, am Anfang gleich das Tor machen zu wollen, um dann so ein bisschen Ruhe reinzukriegen, wäre natürlich auch top gewesen. Man hatte ja auch die Chancen dazu, aber man hat es halt leider nicht gemacht. Und dann ist es eben so, dann kam Nürnberg irgendwie wieder besser ins Spiel. Vielleicht konnte man diesen Druck auch nicht die ganze Zeit so aufrechterhalten, war ja auch ziemlich aufwendig, glaube ich, was da am Anfang abgezogen wurde. Und dann ist es eben so, wenn du dann das Tor nicht machst, dann kann es halt ein bisschen zäh werden. Ne? Und das war es dann auf jeden Fall auch.
Es wurde richtig zäh. Also, Tobi, du hast es vom Fernseher gesehen, sah das ja auch so zäh aus? Ich fand halt, dass Nürnberg auch so absolut harmlos war in der ersten Halbzeit und gar nichts auf die Kette gekriegt hat.
Aber defensiv gute Ordnung hatte. Also zumindest nach 15 Minuten, wie Lutze ja gerade auch schon sagte. Es war spielerisch so ein bisschen der Wurm drin. Wir haben wenig Rezepte gefunden. Das erinnerte mich so ein bisschen auch an dieses vorsichtige Abtasten gegen Union Berlin. Also in den ersten Minuten spürte man noch bei 96 das Selbstbewusstsein und das Gefühl, wir können hier heute was schaffen. Auch deutlich vielleicht sogar schaffen, schnell gleich für klare Verhältnisse sorgen. Ja, und als es dann nicht funktioniert hat, da fehlte so ein bisschen dieser Plan B. Was wir machen können, wenn wir eben nicht sofort schnell durchkommen. Es waren viele, viele Unzulänglichkeiten, Ungenauigkeiten im Spiel, unnötigerweise eigentlich. Das meine ich jetzt gar nicht böse, es war ein bisschen Daniel Stendel-Fußball.
Diese Worte fielen tatsächlich in meinem näheren Umfeld im Stadion auch.
Hans, was?
Hans, hast du es gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, oder habe ich sogar selber gesagt? Wer hat es gesagt?
Ich glaube, es war eine Gruppendynamik zu spüren bei uns und ich glaube, jeder hat es mal gesagt. Bei jedem fiel mal der Name Daniel Stendel im Fußball oder der Name Daniel Stendel und dass man so auch unter Stendel gespielt hat. Eigentlich schade, weil Nürnberg also gegen Union haben wir noch gesagt, die waren ja wirklich gut bei uns, haben guten Fußball gespielt, aber Hannover war einfach besser. Jetzt war Hannover wieder besser und Nürnberg war eigentlich schlecht. Die hatten ja offensiv, ja gut, in der zweiten Halbzeit vielleicht, da kommen wir gleich noch dazu, aber in der ersten Halbzeit, meine Güte, du musst eigentlich 1-2-0 in Führung gehen.
Ja, ne? Fand ich auch. Und dann war es aber die Halbzeitpause, die ausnahmsweise mal wieder gut für uns war. Also grundsätzlich ist ja die zweite Halbzeit bei uns eigentlich immer besser als die erste, aber wir schlafen ganz gerne noch so die ersten 5 Minuten und diesmal haben wir mitgedacht. Und Tobi hatte den Namen Klaus gerade schon erwähnt. Der hat in dem Moment tatsächlich mitgedacht und den Einwurf sehr schnell ausgefüllt. Ja, siehst du, jetzt habe ich schon den Namen des nächsten Spielers mit eingebaut. Ausgeführt und auf Fülle geworfen, der dann sich quasi revanchiert hat für das Tor gegen Berlin, den Ball auf Harnik gespielt hat. Der hat das ziemlich clever gemacht, Lutze. Der hat sich schön gelöst vom Gegner und durfte dann aus 11 Metern frei rein.
Ja, das ist einfach, da hat er dann wieder seine Klasse gezeigt, ne? Also kriegt den Ball da schön vorgelegt und haut den da drauf und der Torhüter hat keine Chance. Also ja, einfach total abgeklärt gemacht und einfach klasse. Also wie gesagt, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, Harnik ist halt unsere Lebensversicherung, ne? Und da hat er es mal wieder bewiesen.
Ja, die beiden, Tobi, wird das die große Liebe? Oder ist das vielleicht sogar schon? Harnik? Ja, ist das schon die große Liebe?
Ja, wenn Fülle jetzt noch ein bisschen besser mit dem Ball umgehen lernt, dann glaube ich, kann das wirklich die große Liebe, das Traumpaar von Hannover 96 werden. Das hätte ich aber auch mir schon früher gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es gut, wenn wir mit 2 Stürmern spielen. Wenn wir jetzt noch schaffen, dass das Mittelfeld mitmacht, dann kann das auch wirklich eine ganz großartige Geschichte werden. Und die beiden zusammen gefallen mir ganz gut. Da klappt noch nicht alles perfekt, aber das kann auch noch nicht. Dafür haben sie viel zu selten zusammen gespielt. Aber sie haben schon ein ganz gutes Gefühl füreinander und das gefällt mir.
Ja, in der Tat. Also ist das wirklich vielleicht das, Tobi, was wir immer vermisst haben? 2 Leute da oben, da vorne, die sich die Bälle dann auch gegenseitig auflegen, was ja nun wirklich 2-mal sehr gut geklappt hat.
Ja, uns fehlt immer so der 2. Stürmer, ja. Wir hatten ja oft einen richtig starken 1. Mann da vorne drin, der zwar jetzt nicht für 15 Tore gut war, aber vielleicht für so um die 10 Tore. Ich erinnere mich da auch noch an Mam Juf, aber auch dem fehlte so der starke 2. Mann. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Didi Diakonan und Moa Abdelaue zu ihren Hochzeiten. Das war auch ein richtig klasse Duo und ich hätte nichts dagegen, wenn das bei Niklas und Martin auch so wird. Vor allem, das würde ja bedeuten, dass wir noch erfolgreich sein werden und es würde bedeuten, dass Martin Harnik hier noch ein paar Jahre spielt und da wäre ich sehr von begeistert.
Didi Diakonan und Moa Abdelaue, Hans, das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten. Beide, glaube ich, nicht mehr im Einsatz, oder?
Didi müsste Sportinvalide sein oder so?
Und jetzt auch offiziell, glaube ich, ne? Das war ja hier fast schon, aber das ist ja, ich glaube, jetzt auch offiziell, ja.
Und die schnellsten Finger der Welt googeln direkt Moa Abdelaue und sagen dir...
Der spielt doch noch, oder? In der Heimat.
Vålerenga.
So.
Aber keine Leistungsdaten 2017. Liegt das daran, dass die gerade nicht spielen oder... Hat er tatsächlich keine Leistungsdaten hingelegt? Nee, er hat tatsächlich keine Leistungsdaten in der Saison. Also auch das sieht eher aus wie, das war's. Gut, aber wir haben ja nun noch, oder wir haben jetzt 2, die potenziell mal deren Nachfolger werden in Hannover. Das wäre traumhaft. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen und ich habe mich wirklich auch gefreut, dass die beiden, gerade die beiden in der Kombination, dass es nicht schon wieder Harnik dickt Fülle auf, sondern diesmal auch andersrum, zeigt wunderbar, wie flexibel die Jungs sind. Hat mir wirklich gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war das Spiel dann danach. Es gab erstmal noch einen Foul. Ich glaube, André hat in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, den muss man geben. Ich fand das Ganze passierte vor der Südkurve, also konnten wir ganz gut sehen. Im ersten Moment auch Angst. Das könnte man ruhig pfeifen. Jetzt muss ich wieder Tobi fragen. Tobi, du hast es vom Fernseher gesehen.
Ja. Ich habe es erst gar nicht gesehen, aber also ich meine Bakalorz, ne?
Nee, Sané, der...
Fuß ins Gesicht.
Ah, das ist die zweite Szene. Lass uns erst... Ich weiß nicht, war die Reihenfolge?
Wie rum war ich da auf Toilette? Ich erinnere mich nur an die Szene. Was war denn noch?
Es gab einen Foul von Sané im Strafraum.
Nein.
Doch, also das nein.
War noch nicht mal in den Highlights, war dieses Foul.
Bei Sky nicht, bei den anderen ja.
Foul?
Bei den
wirklich?
Anderen
hat er ihn, war das ein Foul?
Nee, also der Schiri hat nicht gepfiffen, der Kommentator hat gesagt, war kein Foul und ich habe es mir angeguckt und habe auch gesagt, war kein Foul. Also der Nürnberger, ich glaube Baumann war es, spielt erst den Ball, dann spielt Sané den Ball und dann fällt der Baumann.
Ja, das war am zweiten Pfosten links, ne? So am 5-Meter-Raum. Oder war das die Szene?
Ja, 5-Meter-Raum ja. Könnte hinkommen, ja.
Also kurz vor dem 5-Meter-Raum oder zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt, wenn wir es ganz genau haben wollen.
Genau,
so auf 8,5 Metern.
Auf die Ecke, ja.
Das war kein Foul.
Nee, war kein Foul. Aber das haben nicht alle so gesehen. Aber Gott sei Dank.
Haben nicht so gesehen? Ja, lieben Gruß an André. Der Optiker wartet, ne? Nein. Also dann schon eher das mit Bacalors. Das kann man, also da geht das schon hart in den Mann, ne?
Da können wir direkt sprechen. Das müsste kurz danach gewesen sein oder kurz davor. Na, ist auch egal. Das war alles eins an dem Abend. War das faul? Tritt er ihm den Kopf weg? Sah so ein bisschen nach Wrestling aus.
Er trifft ihm im Gesicht. Geht da schon komisch hin. Also ich glaube, man hätte sich unterm Strich nicht beschweren können. Aber das Gute war, dass der Pfosten, glaube ich, die Sicht für den Assistenten verdeckt hat und das Getümmel für den Schiedsrichter. Aber ich glaube, wenn das auf der anderen Seite wäre, würden wir uns aufregen, dass er nicht gepfiffen wurde. Ich denke, man kann den... Wobei, es gab auch keine großen Proteste, ne? Aber er blieb ja auch liegen. Also er trifft ihn schon.
Ja, ne? Also hätten wir uns nicht beschweren dürfen, Lutze, wenn unsere Wetten auf 96 in die Hose gegangen wären?
Ja. Gut, also viel eher hätte ich mich dann beschwert, dass die... Ja, 1000-prozentigen Chancen, die wir dann danach ja noch hatten, dass wir die nicht gemacht haben. Ne? Ich meine, klar, wenn der Elfmeter da kommt, dann weiß ich ja auch nicht, vielleicht machen wir dann die Chancen rein, aber insgesamt fand ich den Schiedsrichter grenzwertig, was er da seine Leistung abgeliefert hat. Von daher war es okay, dass er da dann mal nicht gepfiffen hat.
Hast du mehrere Szenen gesehen, wo du nicht zufrieden warst mit ihm?
Also ich fand ihn halt insgesamt hat er nicht den besten Eindruck gemacht. Also er hat nicht unbedingt dazu beigetragen, das Spiel zu beruhigen mit seiner ganzen Art und Weise. Und also ich glaube, ich habe schon bessere Schiedsrichterleistungen gesehen.
René Rode aus Rostock, fantastisch, hat uns gepfiffen gestern. Kenne ich nicht.
Muss man sich auch, glaube ich, nicht merken. Also das ist keiner für die Ewigkeit.
René Rohle aus Rostock. Ach, fantastisch.
Da freuen sich die Deutschlehrer, ja. Roger Rohle aus Rostock, das wäre noch viel schöner.
Roger Rohle aus Rostock. Hat diese Saison auch tatsächlich erst 6 Zweitligaspiele gepfiffen. Und dabei aber jetzt.
Er wird uns ja der nächste Saison nicht pfeifen. Der wird nächste Saison nicht Bundesliga pfeifen, also
haben wir ihn nicht. Vielleicht steigt er mit uns auf, Hans.
Nein. Oder er steigt mit uns auf, natürlich. Ja. Das kann natürlich sein.
Wer weiß. Ich glaube nicht, bitte hört doch auf. Nein. Jetzt bitte. Also das ist ja nicht mal witzig. Also nein, ist völlig ausgeschlossen.
Also mir...
Schreckliche Spielführung, bitte mal ehrlich.
Mir war er jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Aber
hast du nicht?
Nee, ich habe mich irgendwie auch mehr über unsere Spieler aufgeregt, glaube ich, als über den Schiri.
Aber schon zum Teil sehr kleinlich gepfiffen, dann hat er auch wieder viel laufen lassen. Vorteil pfeifen die ja irgendwie alle in der zweiten Liga ab. Das ist, wobei er das in manchen Situationen echt versucht hat, gut zu machen. Das muss ich ihm wirklich positiv zugute halten. Aber an sich fand ich seine Spielführung, Lutze hat es gesagt, wenig überzeugend. Also der hatte keine Kontrolle über die Spieler, versuchte dann mit starker Autorität da aufzutreten. Also mich hat er nicht gewonnen, der gute Mann.
Gut. Oder auch nicht so gut. Nürnberg wurde besser.
Er hat den Meter nicht gegen, hier, Mensch, Sebastian Meyer, Basti Meyer, müssen wir drüber sprechen. Der wird doch auch bei seinem Schussversuch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, er schießt und dann kommt der Verteidiger an und wämst ihn noch um im 16er. Muss so um die 8. rum gewesen sein.
Das war der zweite Konter, den wir gefahren sind, ne? Über Hahn.
Er hat ja noch nicht gespielt. Ja, aber da wird der Elfmeterreif gefault.
Echt?
Ja, hat gar keiner, Butowski sieht eh nicht mehr viel, aber der wird gelegt. Der Verteidiger rauscht mindestens noch genauso an wie Heise gegen Schückert. Genau. Und der trifft ihn auch, Meier fällt, das ist für mich ein Elfmeter, auch wenn der Torhüter schon den Ball hat und weiterspielt. Er wird im Strafraum gelegt, dann muss er pfeifen. Ja gut, ihr konntet es nicht sehen, das war eine Nordkurve.
Das war Nordkurve, ja. Dann einigen wir uns mal drauf, dass der Schiri nicht seinen besten Tag hatte. Wir aber in der zweiten Halbzeit auch nicht. Und Nürnberg hatte dann, glaube ich, in der 64. Minute den ersten Torschuss. Die hatten vorher noch einen Torschuss, der rechts in Seiten ausgegangen ist und nicht ins Tor aus, sondern tatsächlich rechts von der Eckfahne in Seiten aus. Und hatten dann in der 64. Minute die erste Torchance, hatten dann noch so einen Freistoß, das war eben gerade die Szene mit Bacalords, der dann da am zweiten Pfosten klärt und das Ding, keine Ahnung, mit dem Gesicht des Gegners den Ball trifft oder wie auch immer das am Ende ausgesehen hat. Und wir dann die Konter. Also das war dann klassischer Fußball, Hans. Wir führen 1-0, Nürnberg muss ein bisschen aufmachen und wir fahren Konter. Und da waren zwei Dinger dabei. Allen voran dieses erste Ding, wo Fülle alleine auf den Torwart zuläuft. Warum hat er nicht das Selbstvertrauen, das selber zu machen?
Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht war diesmal wirklich in Geberlaune, anstatt in Tormachlaune. Also ein 2-0 hätte dem Spiel an sich ja auch gut getan. Ich glaube, dann wäre ja auch der Wille von Nürnberg gebrochen und dann hättest du da vielleicht noch was nachlegen können. So musstest du halt immer noch weiter auf deine Defensive achten und ja, schade. Aber Hauptsache gewonnen.
Nutze Geberlaune oder zu viel Schwung geholt, als er den Torwart umspielt hat? Und da war er ja ziemlich weit draußen und hat ihn dann versucht, zu Pripp zu spielen.
Also ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass er, das sah so für mich so aus, als ob er irgendwie den Ball nicht so richtig auf dem Fuß gehabt hat, um da irgendwie jetzt zu schießen tatsächlich. Er hatte ja wirklich, vielleicht hat er auch einfach zu viel Zeit gehabt, um irgendwie nachzudenken oder was. Er lief ja wirklich gefühlt da, ja, es kommt einem ja irgendwie total lang vor, aber irgendwie so 5 Sekunden, bis er dann beim Torhüter war. Und dann hatte ich so den Eindruck, jetzt als er gerade schießen wollte, da lag der Ball dann da irgendwie nicht, wo er eine haben wollte, um zu schießen. Und dann hat er sich entschieden halt, weil Pripp winkte dann auch wie verrückt, da irgendwie rumzukurven und dann auf Pripp zu schießen. Ja, also das war natürlich, das war schon jetzt, glaube ich, die zweite Szene, oder kam das, die erste Szene, wo war die denn, als er den Ball nicht richtig auf Harnik weiter gibt, wo die beiden zu zweit eigentlich aufs Tor zulaufen könnten. Das fand ich ja eigentlich noch fast viel schlimmer, wo dann der Ball aber bei Harnik nicht ankommt, weil er den nicht richtig rüberpasst. Also das fand ich eigentlich noch viel schlimmer, muss ich sagen.
Es waren zu viele Sachen.
War das hinterher oder vorher? Jedenfalls war es viel zu viele von diesen 1000-prozentigen Chancen.
Ja, es gab dann noch eine, wo Harnik geschickt wurde und dann auf Meier spielt und der kloppt das Ding neben das Tor. Also wir hatten mindestens 3 riesen Konterchancen. Ich habe irgendwie mich dann auch dazu hinreißen lassen zu twittern, wenn wir das hier nicht gewinnen, das wäre, also Tobi, das wäre die vergebenste große Chance aller Zeiten.
Ja, das wär's. Und dann hätte auch, glaube ich, Niklas Füllkrug schlecht geschlafen. Weil das war ja schon das größte Ding, was sie hatten. Ne? Ja. Also ich meine, wir hatten viele gute, aber das, der muss ja, also irgendwer muss den ja machen. Erstmal muss er schneller sein irgendwie. Er redet ja wirklich völlig frei auf den Torwart, so, oh mein Gott, überlegt. Ne? Wir haben es ja gerade besprochen. Also wenn dann du einen Ausgleich kriegst und vielleicht sogar noch, wenn es ganz blöd läuft, sogar noch ein 1-2, dann schläft er schlecht.
Dann schläft er schlecht. Und ich erst.
Ja.
Und ich erst.
Ja gut, wir alle wahrscheinlich.
Ja, ich hab dann, da war irgendwann Verlängerung. Verlängerung und Elfmeterschießen. Nachspielzeit heißt das Ding. 4 Minuten, Hans. Ich war persönlich beleidigt, dass das so lange ging. Aber ich habe dann auch nicht mehr alles gesehen, muss ich gestehen, in der Nachspielzeit, weil ich mich tatsächlich, ich konnte es nicht mehr sehen. Ich habe mich ich bin ein paar Schritte zurückgegangen hinter die letzte Reihe da in der Südkurve und habe mich an die Wand gelehnt und habe mir das quasi nur noch angehört. Das war schlimm. Hat mich verrückt gemacht. Du konntest es gucken.
Das ist halt, das waren Emotionen pur dann, ne, die da rauskamen.
Ja, ich weiß auch nicht, ich war vorm Spiel, wie ging euch das? Also, Hans, vorm Spiel gegen Nürnberg, im Vergleich vorm Spiel gegen Union. Ich war vor Union, man hätte Steaks auf mir braten können, so heiß war ich. Vor Nürnberg ging es dann schon wieder, aber während des Spiels wurde ich immer verrückter.
Also so ging es mir auch. Also wir kamen ja quasi alle direkt von der Arbeit auch und da bist du noch so ein bisschen angespannt und da hat das sofort gelegt und es war schon ein bisschen Anspannung war da. Aber wir haben vorher ganz klar gesagt und wir auch besprochen, du musst ja gegen Nürnberg nachlegen. Sonst war der Sieg gegen Union null wert. Wenn jetzt gestern kriegst du vielleicht in der 93 das 1-1, ja, gute Nacht, Marie. Also dann von daher, die Anspannung, gerade wenn das Spiel so läuft, wurde immer höher. Also das war bei allen so und deswegen war auch der Schlusspfiff sehr beruhigend und wir konnten dann doch mit einem Lächeln nach Hause gehen.
Erleichterung pur. Ja, ging mir auch so. Tobi, wie war dein Puls gestern?
Vor dem Spiel oder während oder nach dem Spiel?
Den ganzen Abend.
Also vor dem Spiel war ich total entspannt. Ich war mir völlig sicher, dass wir das locker und lässig gewinnen. Die erste Halbzeit war auch noch im normalen Bereich eigentlich, ging dann leicht nach oben. Nach dem 1-0 hat er sich wieder ganz stabilisiert auf einem niedrigen Niveau, so wie sich 96 dann stabilisiert hat für den Rest des Spiels. Und der Puls tat das andere und ging nach oben. Also ich muss ehrlich sagen, ab der 75. und Nürnberg hat ja dann auch wirklich gedrückt, ja. Und 96 hat, ja, wir haben es ja gesagt, die Konterchancen da vergeben und in Nachspielzeit, also da hatte ich schon hohen Puls. Also das war dann alles andere als entspannend.
Lutze, wie zufrieden warst du mit dem Spiel insgesamt?
Ja, also ganz ehrlich, erstmal muss ich sagen, grundsätzlich bin ich ja schon mal zufrieden, wenn es vielleicht auch gestern nicht zum Ende hin nicht ganz so war, aber eigentlich insgesamt bin ich schon mal zufrieden, dass die Abwehr aus meiner Sicht wirklich deutlich besser steht. Ja, wenn du dann die Chancen halt nicht machst, dann ist es ja leider oft so, dass du dir dann irgendwie noch einen einfängst. Aber insgesamt haben sie ja auch sich Chancen rausgespielt. Du musst halt die Dinger auch mal machen. Aber dann, wenn du das 2-0 machst, wenn wir jetzt das 2-0 gemacht hätten, dann würden wir jetzt ja gar nicht groß irgendwas kritisieren, sondern würden wir sagen, ja, das haben wir locker nach Hause geschaukelt. So haben wir es eben nicht gemacht und mussten jetzt halt bis zum Ende zittern. Das ist dann nun mal so. Insgesamt haben wir das Ding aber trotzdem gewonnen. Die Jungs haben alles reingeworfen, sind, glaube ich, auch ja ziemlich am Ende dann auch gewesen mit ihren Kräften. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, war es ein verdienter Sieg.
380 Minuten ohne Gegentor und die Kräfte neigen sich vielleicht tatsächlich dem Ende, da sprechen wir gleich drüber. Vorher noch der Hinweis auf die Kooperation zwischen meinsportradio.de und Motorsport Total. Bei dieser Kooperation gibt es ein Formel 1 Tippspiel, wo ihr noch einsteigen könnt. Der Hauptpreis für den Sieger nach der Saison sind einmal zwei, so rum ist der Satz richtig. Eintrittskarten für den Grand Prix von Ungarn in Budapest. Geht auf unsere Homepage meinsportradio.de. Dort könnt ihr euch das Ganze angucken.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
380 Minuten ohne Gegentor. Das ist ja schon fast erfreulich, Tobi. Das ist doch, also die Hälfte davon kann man ja Daniel Stendel noch ankreiden, im positiven Sinne. Das war der 1-0-Sieg gegen 1860, das 0-0 gegen St. Pauli und jetzt unter Breitenreiter 2-0 gegen Berlin, 1-0 gegen Nürnberg. Defense Wins Championship, wird das für uns dieses Jahr auch gelten?
Klar. Absolut. Also das ist genau der Schlüssel zu unserer Meisterschaft, die wir feiern werden. Und ich bin wirklich ganz begeistert von Philipp Schauner. Also ich weiß noch, wie sehr kritisch ich ihn gesehen habe vor der Saison, wenn wir hier gesprochen haben. Aber ich finde auch, dass er sich jetzt während der Saison echt gesteigert hat. Der hat in den letzten Spielen eigentlich kaum einen Schwachpunkt gezeigt. Selbst seine Spieleröffnungen werden besser. Ja, sag mal, ist da noch ein heimlicher anderer Torwarttrainer im Spiel und macht das gar nicht nur unser Colt? Ich weiß das gar nicht. Also ich muss sagen, überzeugt mich, hat die meisten weißen Westen jetzt einer zweiten Liga-Torhüter. Und hinten stehen wir ja auch jetzt, wie wir festgestellt haben, stabiler. Ja, gegen uns muss man erstmal ein Tor schießen.
Ja, und er wird ja auch neben dem Platz aktiver, sag ich mal.
Unfassbar, ja, auch toll, wie er, was er sagt und dass er sich immer wieder stellt. Vom Typ her übrigens um Längen weiter vorne im Vergleich zu Ron-Robert Zieler.
Ja.
Torwartlich halt nicht,
das stimmt.
Aber ich glaube auch. Aber vom Typ her, super Typ, ehrlich.
Ist ein guter Typ. Wird auf jeden Fall ein spannendes Thema in der Sommerpause, wenn wir aufsteigen sollten. Ich muss das ja immer ein bisschen vorsichtiger formulieren, als Tobi das tut. Wenn wir aufsteigen, dann wird das eine spannende Personalie werden. Ob man mit Schauner in die erste Liga geht oder nicht, bin ich gespannt drauf. Aber da kommen wir dann in.
Sven Ulreich ist ja auch ein guter.
Den Namen höre ich jetzt so oft, mir wird immer ganz schwindelig. Vor dem Torwart stehen natürlich die Abwehrspieler, Hans. Und da ist Hübner einer der Kandidaten, die vielleicht zu den Gewinnern der letzten Wochen gehören. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Mir klingelt einmal die Ohren von meinem Kollegen, der schon immer gesagt hatte, der war letzte Saison halt auch der beste Verteidiger in der zweiten Liga in Sandhausen. Das dass der was kann, hat er also schon bewiesen und jetzt kriegt er halt auch das Vertrauen. Ich finde das gut. Also ich glaube, das ist auch einer mit Bundesliga-Potenzial. Den kannst du dann auch in der Bundesliga einsetzen. Da bin ich im Moment ja doch überzeugt. Das ist, im Moment macht er seine Sache gut, finde ich.
Florian Hübner, Lutze, 8 Zweitligaspiele erst, ist am Anfang überhaupt nicht unter Stendel zum Einsatz gekommen, hat glaube ich einmal 18 Minuten gegen Fürth gespielt, das war's. Und jetzt seit dem Dresden-Spiel ist er quasi durchgehend unser Innenverteidiger. Hat Anton da einen Platz verloren?
Ja, sieht so aus, ne? Das ist einfach so, wenn du halt deine Chance bekommst und nutzt sie und jetzt der Trainerwechsel passiert und erstmal Waldemar Anton nicht in der Startelf ist und es läuft gut, dann sieht der neue Trainer eben keine Notwendigkeit, da irgendwas zu ändern und dann bist du erstmal raus, ne? Obwohl Anton jetzt vorher von meinem Verständnis her auch nicht unbedingt irgendwas schlecht gemacht hat, ne? Aber jetzt ist erstmal die scheint erstmal so die Startelf im Moment gefunden zu sein und solange gewonnen wird und keine Sperren oder Verletzungen dazukommen, dann wird da erstmal auch nicht dran gerüttelt werden. Also scheint erstmal so zu sein, dass Hübner, und ich fand ihn jetzt auch, er scheint mir von Spiel zu Spiel auch irgendwie stärker und abgeklärter zu werden. Also ich fand ihn auch sehr gut.
Tobi, dein Eindruck?
Ah, Hübi ist schon ein guter, muss ich auch sagen. Aber ich finde Waldemar Anton einfach stärker. Also, oder was heißt stärker? Waldemar Anton ist die Jünger, dem gehört irgendwo ein bisschen die Zukunft. Ich bin ja nicht der größte Freund von Salif Sané, also ich hätte nichts gegen ein Innenverteidiger-Duo bestehend aus dem Hübi und dem Waldemar Anton. Wirklich nicht, aber das werden wir wohl nicht erleben. Und wenn ihn der André Breitenreiter eingewechselt hat, hat er jetzt ja immer auf A6 gespielt, ne? Der Waldemar Anton. Ja, kann ich mir auch mal vorstellen. Also vielleicht geben wir mal unserem Kapitän ein kleines Fäuschen. Und ehrlich. Und lassen uns dem von Waldemar Anton mal zeigen, wie man auch Bälle nach vorne spielt.
Oh, da ist der Hans sofort hellwach. Aber bevor wir über Schmiedebach vielleicht noch sprechen, das ist Sané angesprochen. Ich möchte ihn mal loben, ne? Der hat mir gestern echt richtig gut gefallen. Verkläre ich das ein wenig oder
Er ist nicht negativ aufgefallen, also er hat diesmal nicht Überheblichkeitsdinge versucht, sondern er hat sauber seinen Stiefel runtergespielt, ja.
Er hatte in der ersten Halbzeit.
Ja, ein Ding hat er gehabt.
Ding hat er in der ersten Halbzeit, da haben wir dann aber gleich gesagt, okay, das hat er jetzt, ein Spiel hat er halt immer. Das war am Anfang gegen Nürnberg, deswegen wussten wir, dass im Rest des Spiels nichts mehr passiert und das war dann auch so.
Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern an die Szene, aber ich fand, er hat unfassbar, also er war so ein bisschen Turm in der Schlacht, da hinten hat das gut und souverän runtergespielt. Mir gefiel das. Also ich war ausnahmsweise mal angetan von ihm. Aber gut.
Er ist auch an sich, also ich habe den ja immer verteidigt hier, aber auf mich hört ja nie jemand. Und großartige Idee mit Schmiedebach meine Pause zu gönnen, das kann ich nur unterzeichnen und meine Güte. Also vielleicht ist es auch einfach sein, vielleicht kann er auch gar nicht eine andere Körperspannung auf den Platz bringen, aber auf mich wirkt er weiterhin lethargisch und Kopf nach unten und seine Pässe sind jetzt auch nicht so gut und als Kapitän tritt er gar nicht auf. Also da erinnere ich mich an andere Kapitäne in Hannover, die ein viel anderes, ein höheres Auftreten hatten. So, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der ist mir zu ruhig und zu, ja, taucht sehr oft unter, auch in den richtigen Spielen.
Viertmeiste Ballkontakte für Schmiedebach. Zweitweitgelaufenste Strecke mit 11,7 Kilometern für Schmiedebach. Ja,
weil er hinterherlaufen muss, weil er den Ball verliert.
Und mit 33 Sprints die zweitmeisten Sprints für Schmiedebach. Da sind aber auch keine Zahlen, die schlecht sind. Also ich verstehe ja Hans und ich versuche da auch immer mehr drauf zu achten, was Schmiedebach macht. Aber Tobi, ist Schmiedebach vielleicht irgendwie so unsung Hero, der quasi unauffällig spielt, aber ohne ihn würde es dann auch nicht funktionieren?
Das weiß ich so nicht. Also unauffällig spielt er tatsächlich. Und ich finde trotzdem, dass er natürlich auch ein paar ganz gute Dinger manchmal hat und auch für den Spielaufbau versucht, was Vernünftiges zu machen. Aber Ja, was fehlt mir so ein bisschen bei ihm? Also was
Vernünftiges zu machen, hast du geschafft. Er war stets bemüht.
So, ja, aber es gelingt ihm ja auch schon mal was. Was mich aber extrem stört, ist immer dieses Rumgenerve und Rumgemaule und Rumgemotze. Und ich finde, der steht immer kurz vor einer roten Karte. Wenn, für nichts, also für gar nichts. Und meckert mir viel zu viel und gefällt mir nicht. Wirkt überheblich, obwohl ich nicht weiß, weswegen. Ich mag seine Art nicht. Mir gefällt das nicht so richtig. Ich werde mit ihm nicht warm. Und ich glaube auch nicht, dass er so viel für das Mannschaftsgefüge tut, um ein guter Spielführer und Kapitän zu sein. Außer natürlich, also und dafür werde ich ihn auch immer abfeiern, seine Platzwahl vor dem Spiel in Hamburg gegen St. Pauli. Das ist einfach, das reicht schon eigentlich, um ihn immer auf dem Platz zu haben. Aber fußballerisch, Rafa ist ja auch der most underrated Spieler, das weiß ich nicht. Also das ist für mich ist einer klar nicht der Lieblingsspieler, so möchte ich es mal sagen. Ich bin nicht ganz so drastisch vielleicht wie Hans, aber ich bin auch einer, der sagt, es geht ja ohne ihn.
Also bei der Platzwahl hat er einen hellen Moment, das gebe ich zu. Das hat mir auch gefallen.
Nein, mit solchen einfachen Sachen kann man euch glücklich machen. Das finde ich schön.
Wir sind Fußballfans natürlich. Also.
Ach, ich weiß doch auch nicht. Lutze, weißt du es? Nein.
Ja, also, aber eins weiß ich, Breitenreiter wird bestimmt nicht einen Kapitän rausnehmen. Also von daher, egal was wir hier diskutieren, der wird weiterspielen. Es sei denn, er verletzt sich oder er kriegt eine Sperre.
Rausnehmen, da hast du nochmal ein geiles Stichwort gesagt. Die Wechsel gestern. Wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Meier in der 64. Minute für Klaus. Sind wir uns einig, kann man machen. Klaus hatte, nicht nur wegen der Szene, wo er am Ball vorbeitritt, nicht seinen allerbesten Tag. 79. Minute Anton für Füllkrug und dann 85. Karaman für Harnik. Das Ergebnis war, dass Nürnberg immer besser wurde. Waren die Wechsel deshalb auch gleichzeitig schlecht, Tobi?
Ich hätte nicht Meier für Klaus gebracht, damit hätte ich schon mal angefangen. Sondern wenn ich Klaus rausnehme, bringe ich gleich Kenan Karaman, um nochmal ein bisschen das spielerische Element zu haben, um belebende Impulse zu setzen. Das hätte ich getan, wenn ich Niklas Füllkrug, Sebastian Meier bringe, hätte ich vielleicht einen Stürmer rausgenommen und dann Niklas Füllkrug. Karaman und Füllkrug, aber weil die dann zu bringen, das ist ja jetzt sein beliebter Wechsel, ne, den Stürmer zu nehmen und den Defensivspieler zu bringen. Ja, ob sie schlecht waren, ja, ich hätte zumindest anders gewechselt. Wie gesagt, ich hätte, wenn ich Klaus rausnehme, Kenan Karaman gebracht und Kenan nicht erst so kurz vor Schluss.
Lutze, was mich ein bisschen irritiert hat, war, dieser Wechsel Meier für Klaus hat auch in der Mannschaft so ein bisschen für Irritationen gesorgt. Man konnte das im Stadion ganz gut sehen, dass das Füllkrug und Harnik relativ nah beieinander standen und diskutiert haben. Jetzt ist Klaus, der rechte Mittelfeldspieler, raus. Wer von uns beiden geht denn dahin? Und dann hat Breitenreiter an der Linie, hat dann so in die Richtung gezeigt, aber die beiden, weil sie so nah zusammenstanden, haben nicht gerafft, wer von den beiden jetzt Klaus auf der Position ersetzen soll. Weil Meier ist ja mehr so Richtung 10 gegangen und der andere von Harnik und Füllkrug sollte dann vorne stehen bleiben. Das sah irgendwie so ein bisschen aus wie, war vorher auf keinen Fall abgesprochen. Hast du die Szene auch gesehen?
Nee, das muss ich zugeben, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mich hat aber der Wechsel auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und ich glaube auch im Endeffekt, dass das, was bezweckt wurde, nicht aufgegangen ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war da so ein bisschen enttäuscht von diesem Wechsel, weil das ist nicht aufgegangen. Also ich fand jetzt Basti Meier dann auch nicht so überzeugend, als er reingekommen ist, dass ich jetzt sage, also dieser Wechsel, der hatte irgendwie Sinn und Verstand, sondern ich schließe mich Tobi an, ich hätte auch Karaman erwartet für Klaus. Ich habe echt gedacht, na jetzt bringt er Karaman und auf einmal kam Meier. Ich war sehr überrascht.
Aber warum denn nicht Uffe?
Warum ja, oder irgendwer Karaman? Anders, auf jeden Fall nicht Meier.
Also ich in der Halbzeit schon.
Meier fand ich jetzt auch nicht irgendwie so glücklich jetzt in dem Moment.
Nee, den wird er auch gegen Würzburg, hat er die fünfte Gelbe gekriegt, das heißt, er ist dann gesperrt. Das heißt, vielleicht kriegt Uffe dann eine Chance. In der Halbzeit hätte ich gerne Uffe gesehen, das wäre ein reiner Positionswechsel gewesen, hätte auch auf der rechten Seite spielen können und es hätte nicht die Irritation gegeben auf dem Platz, die Tobi gerade angesprochen hat.
Aber dann hätte Klaus nicht mehr den Einwurf machen können zum 1-0.
Ja, den hätte dann...
Ja, das den hätte der Uffe dann machen müssen. Aber ob Uffe so weit werfen kann, na gut, egal. Das waren die Wechsel, na gut. Also ja, irgendwie so ganz zufrieden war ich damit auch nicht. Im ersten Spiel habe ich die ja noch sehr, sehr gelobt, im zweiten jetzt. Vielleicht aber auch einfach nur, weil das Ergebnis schlecht war, also weil sie danach einfach schlechter gespielt haben.
Ja gut, aber nur mal ganz kurz, die anderen Wechsel konnte ich insoweit nachvollziehen, weil ich einfach glaube, dass sie auch nicht mehr konnten. Also Harnik zumindest, glaube ich, am Ende, der konnte dann einfach auch nicht mehr.
Harnik?
Der musste dann irgendwie raus, weil der nicht mehr so Körner, der hat seine Körner schon aufgebraucht gehabt.
Harnik mit 43 Sprints in dem Spiel, 10 mehr als Schmiedebach, der auf Platz 2 liegt mit in dieser Statistik, 43 Sprints, also der hat sich, in Hanno gelaufen. Okay. Ja, der war zu schlecht. Nein, den zieh ich zurück. Der hat mir auch nicht selber gefallen. Wer mir gefallen hat und wer mir immer besser gefällt, ist Edgar Pripp. Hans, linkes Mittelfeld. Ich glaube, Gunnar hat das in dieser Sendung schon vor 2 Jahren erzählt, dass man den Pripp doch bitte aufs linke Mittelfeld setzen müsste.
Ja, das seht ihr da.
Tobi.
Nein, Hans ist er da. Hans ist da.
Ja, das stimmt. Also Pripp auf jeden Fall eine aufsteigende Form im Moment unter Breitenreiter. Überraschend, also für uns alle, glaube ich, überraschend.
Ist das die Lösung?
Ja, wenn der Pripp dann das Ding noch macht, ne, dann wäre er ja fast der Hero des Tages gewesen, ne?
Wobei, da kann er nichts für, ne?
Also das kann er nichts für, aber
viel zu stramm.
Ja.
Also viel zu stramm kann ich also auch nicht sagen, das ist ja.
Wie meinst du das?
Ja, nee, ist gut. Das war jetzt auch daneben. Nee, aber auch die Standards waren ganz gut. Was ist da passiert?
Ja, ne?
Ja.
Ja. Der war, also ich finde gar keine Worte. Edgar Pripp wird noch Fußballer. Ja, Freunde, gibt's doch gar nicht.
Ja, vielleicht ist es auch die Kombination mit Albernotz, denn Albernotz war derjenige, der die meisten Ballkontakte bei 96 hatte. Habe ich auf dem Feld gar nicht so zwingend wahrgenommen. Hatte mit 91 Ballkontakten fast 30 mehr als der auf Platz 2 liegende Olli Sorg. Also natürlich wieder die Außenverteidiger, die da sehr, sehr eingebunden sind in das Spiel, natürlich auch nach vorne. Hans Albernotz und Pripp, die große linke Kette, wie damals Panda und Rausch.
Ja gut, das kannst du natürlich nicht vergleichen. Christian Panda war ja ein Weltklasse-Spieler und Rausch fiel gegen Panda schon ein wenig ab. Und jetzt finde ich im Moment unsere linke Seite, also in den letzten beiden Spielen, muss man ganz klar sagen, haben die ihre Sache gut gemacht. Und auch an Olli Sorg, den wir hier schon oft kritisiert haben, hat mir gestern gefallen. Also der macht das Spiel im Moment auch ordentlich. Vielleicht war es der richtige Impuls, so ein Trainerwechsel. Wir wissen ja nicht, wie der mit den Spielern redet. Vielleicht sagt er ihm Sorg, Mensch, du warst mal Nationalspieler, zeig das doch mal. So, dann sagt Sorg, okay. Und dann.
So läuft das im Fußball.
Wahrscheinlich, ja. Und so. Bei Stendel, puh.
So lief es halt nicht bei Stendel. Wir spielen gegen Würzburg am Freitag schon. Englische Woche ist voll Stress. So eine englische Woche ist echt Stress. Müssen wir gleich mal drauf vorausschauen. Hans hat schon gespoilert. Meier wird nicht spielen können, hat sich die 5. Gelbe eingefangen. Und bevor wir das machen, weise ich noch darauf hin, dass für die Leute, die am 7., das ist am Freitag, nicht nach Würzburg fahren und auch dieses Spiel nicht sehen wollen. Okay, ihr seid ein ziemlich kleiner Personenkreis. Könnt ihr Baseball-Bundesliga auf meinsportradio.de hören. Am Freitag um 18 Uhr und Samstag 12 und 15.30 Uhr und am Sonntag live der Finaltag vom Golf, vom Masters. Also alles mit Schläger und Ball dabei am Wochenende auf meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt über das Spiel gegen Würzburg.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Mit dabei Tobi Krause von 96freunde.de. Lutze und Hans. Jungs, englische Woche macht ja grundsätzlich Spaß, aber 2 Heimspiele hintereinander sind dann auch manchmal ganz schön anstrengend. Und jetzt fahre ich auch noch nach Fürth. Kommt eigentlich jemand von euch mit? Lutze, fährst du nach Fürth? Ich sag schon wieder Fürth, nach Würzburg.
Was willst du denn ins Fürth, bitte?
Nach Würzburg. Nach Würzburg. Ich hoffe, ich fahre nie nach Fürth.
Oh Gott. Ich wurde ja tatsächlich ich sitze ja, wie vielleicht einige wissen, Westtribüne. Und ich wurde tatsächlich von meinem Hintermann nicht angesprochen, ob ich nicht an der Autobahn Auffahrt. Ich bin ja im südlichen Niedersachsen eher zu Hause. Er würde also vorbeikommen, würde mich einsammeln und mit nach Würzburg nehmen. Aber ich kann leider Freitag nicht.
Ja, überragend. Also ich meine, das wäre überragend gewesen, wenn wir uns dort gesehen hätten. Ja. Schade. Schade, schade. Was erwarten wir? Oder was erwartet uns? Es erwartet uns eine der schlechtesten Mannschaften aktuell, Tobi. Wenn ich auf die Rückrundentabelle,
ja,
vier Punkte.
Moment, aber ja, da müssen wir aber auch vorsichtig sein. Lass uns unerfolgreichste Mannschaft oder erfolgloseste Mannschaft sagen. Aber was uns vor allem erwartet, und das habe ich im Fan-Interview mit dem lieben Paul, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte, erfahren, ein 70er-Jahre, oder das heißt uns, dich lieber Tobi, erwartet ein 70er-Jahre-Stadion. So richtig ehrlicher, dreckiger Fußball wie hier in der Bezirksliga. Ganz, ganz fantastische alte Schüssel, die da auf dem Dallenberg steht. Jetzt zu der Mannschaft. Ja, sie sind die erfolgloseste Rückrundenmannschaft. Und das nach einer Hinrunde, die ja eigentlich phänomenal war. Auch hier, ich erinnere mich gut daran, haben sie zur Pause noch 1-0 geführt. Wir haben dann zwar 3-1 gewonnen, müssen dazu aber sagen, dass beim Stande von 2-1 in der 91. Minute Elfmeter gegen 96 gepfiffen wurde, den Samuel Schein-Radlinger dann ganz hervorragend gehalten hat und dann in der, lass uns 96. Minute sagen, Martin Harnik den Deckel drauf machte gegen Würzburg, die aber in der ersten Halbzeit uns echt beherrscht haben. Also eigentlich ist da was drin in der Mannschaft und auch die Ergebnisse, wenn du sich jetzt mal anguckst, sie haben vor Weihnachten den VfB Stuttgart geschlagen mit 3-0, auch gleichzeitig ihr letzter Sieg. Ja, und danach viel Unglückliches auch. Immer knappe Niederlagen, also sie waren jetzt nie völlig chancenlos. Sehr späte Gegentore kriegen sie im Moment. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte da eigentlich einen klaren Sieg.
Ja, selbstverständlich. Also
Entschuldigung,
ja. Muss. Hans, großes Problem. Jetzt hat der Trainer zweimal mit der gleichen Elf spielen lassen und zumindest nicht so häufig früh gewechselt, eher spät. Die meisten Wechsel waren ja dann so Richtung 80. Minute. Das wird mit 3 Spielen in 7 Tagen, wird das vermutlich nicht noch ein drittes Mal gut gehen.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, wir werden 1-2 Wechsel muss er vornehmen. Also rechne ich ganz fest mit, weil wie du schon sagst, wir sind jetzt nicht, wobei André Beidra ja gesagt hat, dass er eine fitte Mannschaft übernommen hat. Trotzdem glaube ich nicht, dass er da nochmal mit der gleichen Elf starten wird.
Das würde mich tatsächlich auch überraschen. Sei mal ein bisschen kreativ, Lutze. Welche Möglichkeiten hat er denn? Also Noah wird nicht spielen können. Das war zumindest heute schon irgendwo zu lesen, dass er frühestens fürs Derby wieder fit sein könnte. Welche Alternativen siehst du, wenn du jetzt auch vielleicht insbesondere auf die Ersatzbank von dem Spiel gegen Nürnberg guckst?
Ja, gut, also ganz ehrlich, ich glaube das nicht, dass da gewechselt wird. Weil jetzt müssen wir mal überlegen. Also ich glaube, die linke Seite, wenn ich mal die Leute jetzt mal durchgehe, die linke Seite, da wird nicht gewechselt werden. Alban Nosprip, das hat sich gerade super eingegroovt. Im Sturmbereich kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie gewechselt wird. Also was ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht den Klaus mal rausnimmt, wobei der ja nun auch nur 60 Minuten gespielt hat. Also der kann ja jetzt nicht körperlich am Ende sein. Von der Leistung her würde ich den vielleicht mal rausnehmen, vielleicht Karaman bringen oder Uffe bringen. Das ist sicherlich drin, aber und auf der 6, tja, wen willst du da rausnehmen? Also Innenverteidiger, willst du da irgendwas ändern? Also ich glaube nicht, dass, also ich gehe mal von aus, maximal Klaus raus und für Klaus irgendwen rein.
Tobi, zu erfolgreich zum Wechseln?
Nee, nach der spielerischen Qualität gegen Nürnberg eigentlich nein. Wobei du hast erfolgreich gesagt, ja. Trotzdem nicht. Also ich glaube auch, dass Felix Klaus unter Umständen eine Pause bekommt. Und um die Frage von Nutze zu beantworten, wir willst aus auf der 6 rausnehmen, nur den Schmiedebach.
Würde ich aber der Kapitän, nimmst du den raus?
Machst du natürlich nicht raus. Nein, machst du natürlich nicht. Du lässt ihn auch spielen. Das ist ja super. Ich könnte mir auch vorstellen, der Hübi hat ja immer sehr viel einstecken müssen in den letzten beiden Spielen. Vielleicht darf dann doch Waldemar Anton mal wieder ran. Aber im Großen und Ganzen erwarte ich da jetzt auch keine 5 Änderungen. Also ich meine, auch wenn Würzburg nicht besonders gut drauf ist im Moment, kannst du da ja auch nicht mit einer B11 auftreten.
Nee, um Gottes Willen. Also das wäre ja auch das völlig falsche Signal, wenn man da rangeht, so von wegen Larifari, das machen wir auch mal so nebenbei. Gestern haben sie 1-1 gegen Karlsruhe gespielt und damit dann Mirko Slomka in Rente geschickt. Nee, nicht in Rente, aber
zumindest. Ziemlich blödes Gegentor gekriegt, ne? Eigentlich eine Flanke, die im Tor landet.
Ich hab's nicht gesehen. Wer hat das Gegentor gekriegt? Würzburg oder Karlsruhe?
Würzburg. Wir beide haben eins gekriegt, aber das, was ich meine, ist das Blöde war von Karlsruhe.
Ah, okay.
Von der linken Seite will er eigentlich flanken, der rutscht ihm über den Spann und senkt sich dann hinterm Torhüter ins Netz. Ganz, ganz unglücklich.
Was ja ein bisschen beachtlich ist, wenn man sich die Rückrundentabelle tatsächlich anguckt, dass Würzburg mit den 4 Unentschieden und damit auch nur 4 Punkten aus 10 Spielen immer noch am Trainer festhält. Hans, ist das so ein bisschen der Star in Würzburg, Bernd Hollerbach?
Ja, definitiv. Und ich glaube, er hat ja aus einer mittelmäßigen Mannschaft hat er ja schon sehr viel rausgeholt. Und ich glaube schon, dass sie ihm da so ein kleines Denkmal setzen würden. Letztlich wissen wir aber auch alle, wie das Fußballgeschäft läuft. Wenn es eben nicht so läuft, ist der Trainer meist der Erste, ist der Trainer halt der gehen muss. Außer in Europa, da ging erst die obere Etage.
Aber in Würzburg ist man über dem Zeitplan. Man hat so einen kleinen Zeitplan aufgestellt, dass man, wann man wo spielen möchte, und das hat Bernd Hollerbach schon übererfüllt. Aber das sind alles Details, die könnt ihr natürlich nochmal ganz wunderbar im Hatz-Fan-Interview vor dem Spiel der 96er bei den Kickers lesen. Nur ganz so viel gesagt, also man würde auch am Abstieg wo an dem Trainer festhalten. Da gibt's auch keine Diskussion in Würzburg, und man ist, wie gesagt, über dem Zeitplan und ist da ganz schmerzfrei. Der Aufstieg war ein Bonbon. Man hatte gar nicht daran geglaubt, in der Relegation gegen Duisburg überhaupt eine Chance zu haben.
Was ist denn das Ziel in dem Zeitplan? Champions League oder wo endet der?
Nee, also ich glaube, das muss ich auch nochmal nachlesen in der Hatz. Nein, er hat so genau das mir nicht erklärt, aber dass das auf jeden Fall geplant war, dann in den Profifußball in die zweite Liga zurückzukehren. Bundesliga sei im Moment kein Thema, allein schon wegen des Stadions.
Ja gut,
überhaupt nicht Bundesliga tauglich ist.
Ich freue mich da wirklich drauf, ne? Also ich glaube,
es soll vergleichbar sein mit dem Bölle in Darmstadt, nur halt deutlich kleiner.
Ja, wir haben, glaube ich,
Karten. Mindestens genauso schäbig. Verzeihung bitte, mit genauso viel Persönlichkeit.
Charme ist das Stichwort, glaube ich.
Charme.
Das ist die Flyer-Alarm.
Charme, weißt du, das ist.
Ne, die Flyer-Alarm-Arena ist das doch, oder?
Das ist, ja, ich würde es Stadion am Dallenberg nennen, aber ich glaube, die offizielle Name ist Flyer Alarm.
Ja, für die Googelei. Also die Fotos sind wirklich fantastisch. Und wir sind auf der Sitzplatztribüne, die sieht da so ein bisschen aus wie hingebastelt. Jetzt habe ich kurz gebraucht. Ein bisschen aus wie hingebastelt, aber total schön, in so ein bisschen in den Berg reingearbeiteter Stadion. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich freue mich.
In einem Wohngebiet in unmittelbarer Nähe eines Freibades, wunderbar oberhalb des Mains gelegen. Also muss total idyllisch sein.
Ah, ich freue mich. Jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt hast du mich heiß gemacht. Unsere Wein-Auswärtsfahrt.
Ich sage dir, du wirst in der Hatz lesen, was es für einen richtig geilen Tipp vor dem Spiel gibt. Ein absolutes Must see, do und whatever.
Okay, ja, wir haben tatsächlich ein paar Stunden noch Zeit in Würzburg, die wir dann mit diesem Tipp verbringen können. Wann wird das abgedruckt, Tobi? Wann kann ich das lesen?
Ich denke am Freitag direkt.
Am Freitag in der Hatz.
Morgen noch nicht. Heute ist ja schon Mittwoch. Muss Freitag drin sein, genau.
Heute ist schon Mittwoch. Oh, wie die Zeit vergeht, Kinders. Verrückt. Wahnsinn, verrückt, ja. Und damit sind wir dann auch schon fast bei dem aktuellen Tagesgeschehen. Wir haben es vorher so groß angekündigt, ihr werdet Jubelschreie und Stöhnen hören.
Wir haben das Tor von Heidenheim gar nicht kommentiert.
Ja, das ist richtig. Das hätte man vielleicht kommentieren können. Betrifft uns ja aber nur noch so indirekt. Ne? Heidenheim gegen Dresden. Oder Hans, greift einer von den beiden nochmal oben rein? Nein.
Nein. Das glaube ich nicht.
Also Dresden könnte ja heute mit dem Sieg auf 45 Punkte kommen. Ist das richtig? Wir gucken nochmal. Ja. Auf 45 richtig, Punkte kommen, dann wären sie, ja, dann wären sie 8 hinter uns und 7 hinter den anderen. Nee, ich glaube auch.
Hey, komm, alles unter 50, so gar nicht ernst zu nehmen.
Aber das sagst du auch erst seit gestern 19.25 Uhr.
Ja, natürlich, sonst wär's ja völliger Unsinn.
Sehr schön. Ja, und die anderen Spiele, da passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Stuttgart liegt immer noch zurück in München. Olic haben sie gerade ausgewechselt, habe ich gesehen. Und Braunschweig 0-0 in Fürth und Union zu Hause 0-0 gegen Aue. Es ist ja fürchterlich langweilig. Sind wir damit zufrieden?
Lutze. Auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall.
Eine Niederlage, zwei Unentschieden bei drei Gegnern ist in Ordnung.
Ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich habe gestern auch Spitzenreiter mitgesungen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass wir es heute noch sind. Ich glaube, wenn die Ergebnisse so bleiben, dann sind wir es.
Dann sind wir es. Wenn die Ergebnisse so bleiben, sind wir es. Und dann haben wir sogar 2 Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Wir müssen vielleicht wirklich nochmal kurz einen Blick nach Stuttgart werfen. Es wäre jetzt übertrieben, wenn ich behaupten würde, die machen mir Sorgen, weil ich kann mich nicht um Stuttgart sorgen, aber die haben 1-1 gegen Braunschweig, da war Braunschweig gar nicht so schlecht, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben sie 1-1 gegen Bochum, 1-0 gegen Fürth verloren, 3-3 gegen Dresden letzte Woche und jetzt liegen sie schon wieder zurück. 5 Spiele ohne Sieg. Tobi, brechen die noch ein?
Ich müsste eigentlich nein sagen, aber die Ergebnisse sprechen eine ganz andere Sprache. Das wäre natürlich dramatisch irgendwo. Ich finde schon, dass wir und Stuttgart, wir gehören schon in die Bundesliga. Und die anderen dürfen gerne in der zweiten Liga bleiben. Aber, also ich sag mal, wenn die heute gegen 1860 München tatsächlich verlieren sollten, was wir ja nach der Sendung, wenn ihr es alle hört, schon wissen, dann ist das durchaus im Bereich des Möglichen, dass Stuttgart sich aus diesem Viererkreis noch verabschieden wird. Hätte ich allerdings nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht. Also wir haben ja auch immer gesagt, dass noch nie die beiden Absteiger sofort wieder aufgestiegen sind. Und da habe ich mir tatsächlich immer mehr Sorgen gemacht, oder was heißt Sorgen? Ich mache mir auch keine Sorgen vor für Stuttgart, aber dass wir das packen, und ich habe bei Stuttgart gar keine Zweifel gehabt, dass die wieder hochgehen, weil die auch einfach bisher eine super Hinrunde gespielt haben. Da ist im Moment der Wurm drin. Komisch.
Komisch, oder? Also. Ja. Für mich war ja Braunschweig...
Nimm was noch als Geschenk an, bitte. Lass uns doch freuen.
Ja, selbstverständlich. Aber für mich war ja Braunschweig so ein bisschen die Enttäuschung. Oder, ja, auch da gilt halt, ich kann nicht so wirklich enttäuscht sein, wenn Braunschweig nicht gewinnt. Aber von den Ergebnissen her war Braunschweig so ein bisschen die Enttäuschung der Rückrunde. Die sind echt nicht gut reingekommen, haben, glaube ich, auch die ersten 4 Spiele nur 3-mal unentschieden gespielt. Und jetzt diese Duselsiege, die sie sich da hinten raus noch zurechtgestokelt haben, und genau so nenne ich es, Duselsiege und zurechtgestokelt, die haben die wieder richtig in Fahrt gebracht. Ist es nicht die beste zweite Liga aller Zeiten, aber vielleicht ist es die spannendste, oder? Tor für Dresden, der Ausgleich. Schönes Tor.
Ja. Ja, ich freue mich. Mein Sky Go ist noch bei Auswechslung von Stefania. Das
ist schön. Es ist immer schön, wenn man schon weiß, was passiert.
Ich träume jetzt auch ein schönes Tor. Ich gucke genau hin jetzt. Ich danke euch.
Also ich möchte es nochmal sagen, ich brauche jetzt eigentlich nur noch ein... Achso, wir sind gleich bei den Sportwetten, waren wir noch gar nicht.
Was brauchst du denn für deine Sportwetten?
Ich brauche eigentlich jetzt nur ein Tor von Fürth.
Ja, das brauche ich auch, dringend.
Aber nicht für die Sportwetten, sondern fürs Herz.
Sportwette ist durch. Sei denn Dresden macht noch eins, dann bin ich wieder drin.
Back in business. Braunschweig, Lutze, warum machen die nochmal Sorgen?
Ehrlich gesagt, erstmal gucke ich auf uns. Muss ich wirklich sagen, sehr entspannt, was es angeht, weil ich wirklich glaube, dass mit André Breitenreiter genau die richtige Maßnahme getroffen wurde. Ich glaube, wir werden dieses Ding auf jeden Fall machen, und dann interessiert mich nicht, was Braunschweig macht. Ist mir ganz egal. Wir machen das sowieso. Und wenn Braunschweig dann Zweiter wird, ist mir auch egal dann.
Nächste Woche haben wir Derby-Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Da müssen wir uns ja noch irgendwie was Cooles überlegen.
Vielleicht können wir uns ja auch einen Braunschweig-Fan einladen.
Gibt welche, oder?
Ja, das wollte ich ja sagen, es wird wahrscheinlich schwer einen zu finden.
Aber. Wir senden einfach live von der Hamburger Straße.
Oh, überragende Idee. Auch
super, ja.
Ich habe ja natürlich schon für Eintracht Braunschweig jemanden im Auge. Das wird vermutlich auch funktionieren. Und dann könnte ich mit ihr, an die Braunschweiger Straße fahren und dort, nee, meine ich nicht, nix, das machen wir per Skype. Nein, sowas machen wir nicht.
Du könntest auch vielleicht so ein Glückscenter dort irgendwo vergraben oder so.
Nachts ins Stadion einbrechen.
Ja.
Aber wir spielen doch zu Hause. Was soll ich denn da ein Glückscenter vergraben?
Generell einen, dass die kein Tor mehr machen oder so. Also fällt uns schon was Lustiges zu ein.
Also. Auf jeden Fall. Also falls jetzt machen wir hier zack die Hörer mit ins Boot holen, falls den Hörern was einfällt, nicht vielleicht zwingend mit in irgendwelche Stadien einbrechen verbunden, weil wegen mein Stadionverbot oder ein Stadionverbot möchte ich nicht haben, so heißt das richtig. Wenn euch irgendwas einfällt, schreibt uns bei Twitter. Hannover liebt MSR und bei Hannover fehlt das E. Ihr kennt das. Folgt uns dort auch, falls ihr das noch nicht tut. Und bei Facebook sind wir auch, da findet ihr uns auch unter Hannover liebt MSR. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch die ganzen Podcasts von uns, die ihr verpasst habt, noch auf meinsportradio.de nachhören. Da gibt's auch noch ganz viele andere Sachen. Und dann haben wir jetzt den vierten Haken auch noch abgehakt. 96freunde.de könnt ihr uns auch hören. Nicht wahr, Tobi?
Da können wir, da könnt ihr uns auch hören. Das ist völlig richtig. Also immer, wenn es online ist, stellen wir es da auch rein. Da könnt ihr ganz bequem über den meinsportradio.de Player dort den Podcast noch einmal anhören. Den und jeden anderen. Und auch gerne downloaden. Und all das Gute tun, was ihr sonst auch so tut.
Richtig. Ihr kommt gar nicht um uns herum.
So, jetzt haben wir das Tor in Berlin. Meine Güte, ist das spannend.
Jetzt haben wir das Für Tor wen? In Berlin?
Jetzt haben wir das Tor in Berlin.
Oh. Für wen denn?
Es ist ja noch für wen denn?
Es ist für Erzgebirge Aue.
Es ist für Erzgebirge Aue.
Ja. Ist das geil. Ich werde mir ein Aue-Trikot kaufen.
Wir haben immer an Aue geglaubt.
Ich habe auf Aue gewettet. Ich muss eigentlich mich viel mehr freuen.
Fantastisch. Und das ist ein schönes Tor. Das ist kein schönes Tor. Es ist ein... Er tanzt da rum.
Ein richtig schönes Tor. Er kriegt den Ball.
Alter, Dropkick ins lange Eck. Ach, wie schön. Ja, siehste, man gut.
Noch. Ach, er hat sogar Volley genommen.
Volley, Dropkick, Torwart, keine Chance, langes Eck. 1-0, Aue führt in Berlin. Damit haben Wundervoll. Wir aktuell 2 Punkte Vorsprung auf Stuttgart, 2 auf Union und 1 auf den Nachbarn. Eieieiei. Jetzt kriege ich ja fast noch mal Gefühle zum Ende der Sendung. Tippen. Wir müssen auf jeden Fall tippen. Unser Spiel noch tippen. Gestern gegen Nürnberg. Ich gebe den Sieg dem Hans. So ist der Satz richtig. 2-1 hast du getippt, Hans. Damit warst du am nächsten dran. Herzlichen Glückwunsch. Deshalb musst du vorlegen. Hannover spielt in Würzburg. Wie, warum und wie hoch?
Wir gewinnen 3-0.
Oh.
Wir kriegen erstmal jetzt kein Gegentor. Und ja, wir kriegen in den nächsten 2 Spielen kein Gegentor.
Oh, das wäre schon gut, ne?
Das wäre richtig gut, ja. Deswegen, und ich glaube tatsächlich, dass wir diese Wechsel vornehmen werden. Ich kann es ja tatsächlich begründen, dass Klaus eine Pause kriegt und dann da vielleicht auch auf der rechten Seite ein bisschen mehr Pfeffer ist. Und ich glaube, dann machst du mit einem 3-0 da nichts falsch.
Nee, da machst du nicht viel falsch. Nehme ich sehr gerne. Lutz hat letzte Woche gar nicht getippt, deshalb darf er diese Woche als Zweites.
Ja, ich glaube ja, dass wir ein bisschen kaputt sind. Und deswegen sage ich 1-0 für uns. Aber wir gewinnen.
Schon wieder nur 1-0. Naja. Wir wollen ja nicht so gierig sein. Die Gier haben wir uns ja.
Nee, ist doch egal. Ne? Danach dann in dem Spiel. Dann geben wir richtig Gas.
Ja, könnte ich sehr gut mit leben. Aber das Problem ist, wenn du nur 1-0 gewinnst, dann kannst du nicht früh Tempo rausnehmen und so. Da musst du ja bis zur 90.
Ja, aber dann können sie sich ja wieder ausruhen und dann haben sie ja eine Woche Zeit.
Das stimmt. Und dann ist Derby. Tobi, nicht das Derby ist das Thema, sondern Würzburg.
Wir gewinnen, das sehe ich auch so, wir gewinnen mit 2-0. Also zu 0 ist mir ganz wichtig. Ich denke auch, dass wir in den nächsten beiden Spielen kein Gegentor kriegen. Wir werden insgesamt mindestens 6 schießen, 2 schon mal in Würzburg.
Wir werden mindestens 2. Eieiei, Tobi. Seit 90.
Ja, sicher, bitte. Wir haben so viel offen. Ich bitte dich. Also, auch wenn das kein Thema ist, ich möchte ein Foto der neuen Anzeigetafel mit 4-0 haben. Ich möchte das haben.
Alter, das wäre geil.
Ich wünsche mir das einfach mal.
Das wäre schön.
Vom Osterhasen.
Ostersamstag, Ostersonntag im Körbchen. Dann fahren wir, nach dem Spiel fahren wir noch direkt zur Drogerie unseres Vertrauens und drucken das Foto 100-mal aus, 1000-mal aus und kleistern die Stadt damit zu.
So.
Mega Idee. Jetzt habe ich eine mega Idee. Und ich habe sie laut erzählt und verdammt. Gut, Tobi sagt 2-0 und dann 4-0 in Braunschweig. Kann ich schon mal eintragen, ne?
Ja, klar.
Ja, sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir 2-0 spielen. So, Punkt. Aber ich glaube, dass wir gewinnen. Meine Auswärtsstory kennt ihr, ne? Habe ich schon mal erzählt mit dem noch keinen Sieg dieses Jahr auswärts bei 6 Fahrten. 5-mal unentschieden, 1-mal verloren.
Das war aber nicht unter Breitenreiter.
Das war nicht unter...
Genau, Hans, das ist der Unterschied.
Mir wurde ja gestern schon Geld geboten, wenn ich zu Hause bleibe. Wir übernehmen die Kosten, das ist kein Problem. Alles, was du für Zug und Karte bezahlt hast, wir übernehmen das. Bleib bloß zu Hause. Nix, ich fahre nach Würzburg und lese in der Hatz von Tobi, im Interview, warum und was ich da noch machen muss.
Nee, ist wirklich sehr, sehr nettes Gespräch geworden. Ich will jetzt nicht noch mehr Werbung machen.
Nee, aber mach doch.
Paul ist einfach ein toller Typ. Der war mal Stadionsprecher dort in dem Stadion. Der hat wirklich was zu erzählen. Also auch wenn ich das nicht gerne mache, lest es, kauft es, findet es im Internet, sofern es veröffentlicht wird, also im Internet veröffentlicht wird, das lohnt sich.
Finden wir Paul bei Twitter?
Oh ja, natürlich. Wir finden den Paul bei Twitter. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es richtig sage. Lass mich bitte einmal ganz kurz eben nachschauen. Und zwar finden wir den Paul bei Twitter unter dem Namen @keck. Da schreibt sich Konrad Emil Cäsar Konrad Paul zusammengeschrieben. @keckpaul, das ist der Gesprächspartner und der ehemalige Stadionsprecher von den Würzburger Kickers. Ein ganz, ganz feiner Kerl, gutes Gespräch. Freut euch drauf.
Und hat jetzt ein Follower mehr. Dem Jungen müssen wir folgen. Habe ich jetzt schon gesagt, wie wir spielen? Nee, habe ich nicht, ne?
Nein.
Ich habe gesagt, wir kriegen Gegentor, also 1 zu gewinnen, aber 3. 1-3. Ich glaube 1-3. Ja, doch, das muss passen. So, jetzt sind noch 10 Minuten zu spielen in der zweiten Liga. Wir verabschieden uns. Wenn ihr das hört, wisst ihr ja eh schon, dass Braunschweig noch das 1-0 kassiert hat gegen Fürth. Nee, wahrscheinlich schießen die wie immer in der letzten Minute irgend so ein dusseliges Tor und holen den nächsten Sieg. Das war's für diese Woche. Danke, Hans.
Ja, danke. Und ich genau das, was du gerade dich selbst korrigiert hast, wollte dich auch korrigieren, aber das hast du schon. Wahrscheinlich machen die jetzt gleich noch ein Tor, dann rasten wir hier komplett aus, aber das hören die Hörer dann nicht mehr.
Richtig, dann beschimpfen wir das leere Mikrofon quasi.
Genau.
Vielen Dank, Tobi.
Ich hab zu danken. War mir ein wirkliches Vergnügen.
Und Lutze, dir natürlich auch. Vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche zur Derby-Ausgabe. Und dann, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, was wir podcast-technisch Spannendes machen können, was ihr vielleicht gerne haben wollt zum Derby, schießt los. Wir arbeiten dran und gucken, was wir realisieren können.
Ich würde mich freuen, übrigens, wenn sich Blaskapellen melden, die vielleicht nachts vor der Herberge der Gäste ein kleines Ständchen spielen, zu Ehren.
Meinst du nicht, dass die
erstmal... Meinst du, schlafen zu Hause?
Das ist ja noch nicht bekannt gegeben.
Haben wir auch gemacht, glaube ich. Ne?
Dann vor jedem Hotel in dieser schönen Stadt, bitte. Wir haben doch genug Blaskapellen hier.
Alle Blaskapellen dieser Welt, bitte vereinigt euch. So, das war's für diese... das war's für diese Woche. Wir hören uns dann nächste wieder. Bis denn. Tschüss.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.